Du hattest ja vorhin den neuen Wochenspruch gelesen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, aber was müssen wir tun? Was darf ein Christ zwischen Vorschriften und eigener Gewissensfreiheit? Liebe Geschwister, was darf ich als Christ? Meine Menschen im Umfeld wissen ganz oft, was ich darf. Die sagen, darfst du doch gar nicht. Wie widersprechen oder nicht machen? Darfst du doch gar nicht. Und ich sage dann, doch, darf ich. Und dann sind sie perplex. Die Älteren von uns werden sich vielleicht erinnern, dass früher ganz wichtige Fragen diskutiert wurden, in Jugendstunden zum Beispiel oder in Bibelstunden. Da haben wir uns die Köpfe heiß geredet. Darf ich als Christ tanzen? Darf ich als Christ rauchen? Da war nicht etwa die Frage, ob es gesundheitsschädlich ist, sondern ob es sich mit meinem Christsein verträgt. Es waren auch allerhand unverständliche Sachen dabei. Die Oma meines Mannes zum Beispiel erzählte damals, dass Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden, weil sie im Kino waren. Die Begründung dazu lautete damals, sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Für mich als junge Frau, die ich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen war, war das völlig unverständlich. Woran sollte ich mich orientieren? Auch außerhalb von Kirche gab es früher strengere, allgemeinere Regeln. Zum Beispiel war selbstverständlich, dass man nicht mit jemand in den Urlaub fuhr und ein gemeinsames Zimmer nutzte, wenn man nicht verheiratet war. Es war auch selbstverständlich, dass man Sonntag nicht auf dem Felde arbeitete. Wer es dennoch tat, wurde zum Außenseiter oder zum Ärgernis der Gesellschaft. Heute sind es andere Fragestellungen. Darf ich die Mund-Nasen-Bedeckung im Gottesdienst vergessen? Singen wir gemeinsam mit oder ohne Mund-Nasen-Bedeckung Loblieder zur Ehre Gottes und zum Wohle der Mitmenschen? Darf ich bei meiner Doktorarbeit abschreiben? Darf man seine Verwandten auf Staatskosten beschäftigen? Darf man bei einem abendlichen Fest die Musik so laut aufdrehen, dass das komplette Viertel beschallt wird? Ich wundere mich manchmal, wer mich alles anschreibt. Lotterien, Kreditgeber, Versandhäuser. Sie wissen meinen Geburtstag und meine Anschrift. Darf man denn alles wissen? Über alles? Darf man es verwerten und sogar Geschäfte daraus machen? Die meisten Menschen, wenn sie noch nicht ganz abgestumpft sind, haben durchaus ein Gefühl dafür, dass unser Verhalten nicht beliebig sein darf. Verkehrsregeln muss es beispielsweise geben, ob es einem passt oder nicht. Denn wenn jeder meint, er kann als Erster fahren, wäre das recht übel. Die Frage gehört zum Menschsein dazu. Darf man und natürlich erst recht, darf ich als Christ? Eine mütterliche Freundin hat mich einmal mit einem ganz einfachen Wort ermahnt. Das tut man nicht. Das tut man nicht. Da gab es keine Diskussion. Das tut man nicht. Das kam aus einer tiefen Grundhaltung eines von Gott geprägten Gewissens. Also, das tut man nicht. Die ersten Bücher des Alten Testamentes hat man so zusammengefasst. Sie seien die Gesetzesbücher. Hebräisch heißt das die Tora, das Gesetz. Lauter Regeln für das Zusammenleben. Aber keineswegs nur einengende Verbote, sondern viele gute Regeln für das Leben miteinander. Dazu gehörte auch die Erkenntnis, dass der Mensch einmal eine Pause braucht. Und dafür gab es das dritte Gebot. Gibt es auch heute noch. Du sollst den Feiertag heiligen. Ursprünglich hieß es, den Sabbat heiligen. An diesem Tag sollten alle ausruhen und Gott die Ehre geben. Dazu steht im Neuen Testament bei Markus eine Begebenheit, wo das zum Konflikt führte. Der Predigttext dazu steht in Markus 2, die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Das dritte Gebot also. Es war damals das Gebot, das am allergenauesten beachtet wurde. Das war vorgeschrieben, wie viele Schritte man am Tag gehen durfte, dass man kein Holz im Wald sammeln durfte, dass man selbst im Herd kein Feuer machen durfte. Und natürlich durfte man am Sabbat auch nicht Ernte einbringen. Und dann haben die besonders gesetzestreuen Pharisäer beobachtet, dass die Jünger Jesu Ehren ausrauften und die Körner aßen. Da machen sie Jesus den Vorwurf: Lässt du das zu, dass dein Jünger das Gebot übertreten? Da war nicht etwa das siebte Gebot gemeint, du sollst nicht stehlen, nicht ein kleiner Felddiebstahl beanstandet, sondern das Sabbatgebot. Ehren ausraufen ist Ernte, und das ist verboten. Jesus nimmt dort seine Jünger gegen diese kleinliche Auslegung in Schutz. Er erinnert an David, der sogar mit seinen hungrigen Gefährten in den Tempel gegangen war und dort die heiligen Schaubrote auf dem Altar genommen und gegessen und an die anderen verteilt hatte. Und er erläutert den Sinn von allen Vorschriften. Sie sollen das Leben ordnen, aber nicht die Menschen durch Sturheit quälen. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Ein uralter Konflikt bis heute. Da sind die einen, die genau wissen, was richtig ist, und die fordern, dass man sich ganz streng an Vorschriften halten müsse, bis in Kleinigkeiten. Sie gehen ganz korrekt um. Auch um Mitternacht würden sie niemals bei Rot über eine menschenleere Straße laufen. Oder sie wollen, dass auch im Gottesdienst immer alles ganz klar und gleich bleibt. Und daneben sind die anderen, denen die Freiheit wichtig ist, selbst zu entscheiden, was sie für richtig halten. Sie lieben die Fantasie, die Abwechslung, die Überraschung, das Spontane. In den ersten Jahrhunderten nach Christus kam es zu großem Einfluss der Kirche. Und dies nutzte man, um ganz vieles zu ordnen, zu gebieten und auch zu verbieten. So reduzierte sich bei manchen der Glaube auf die Frage: Was darf ich und was darf ich nicht? Auch Martin Luther erlebte das als Mönch so. Du bist dem Gericht Gottes verfallen, wenn du nicht alles ganz genau so machst, wie vorgeschrieben. Die Angst mich zur Verzweiflung trieb, sagt Luther, bis ihm ein geistliches Licht aufging. Gott überwacht uns nicht. Er überwachte uns damals nicht, wie beispielsweise die Staatssicherheit, und er überwacht uns auch heute nicht. Dass der Glaube an Jesus wichtiger ist als jede Vorschrift, das dürfen wir wissen. Martin Luther hat dann die Schrift geschrieben, die wie eine befreiende Revolution klang, von der Freiheit eines Christenmenschen. Im Glauben brauche ich mich überhaupt nicht gängeln zu lassen. Da bin ich ein freier Mensch mit meinem eigenen Gewissen. Allerdings aus Liebe zu anderen Menschen bin ich ihnen untertan. Da muss ich darauf achten, was auch vor ihnen recht ist. Luthers Schrift war wie eine große Befreiung für Tausende. Aber er musste auch eine Erfahrung machen, die wehtat. Freiheit hat auch immer die Versuchung in sich, über das Ziel hinauszuschießen oder gar missbraucht zu werden. Alle großen Befreiungsbewegungen, zunächst aus großem Unrecht als Gegenbewegung entstanden, haben solche Schattenseiten. Bei Luther war es der Bauernkrieg, später die Französische Revolution, 1917 die Revolution in Russland oder heute die Freiheitsbewegung in Ägypten und Syrien. Da entsteht aus dem Freiheitskampf gegen Unrecht neues Unrecht, das dann vor allem Frauen und Kinder trifft. Die Spannung zwischen Gesetz und Freiheit, zwischen Vorschriften und eigener Gewissensentscheidung ist bis heute aktuell. Da hat sich allerdings vieles verschoben. Aus der ängstlichen Frage, darf man, ist anscheinend die allgemeingültige Regel geworden, du darfst. Du darfst alles, was du möchtest. Du darfst Sex haben, so viel du willst und mit wem du willst. Du darfst kaufen, was du magst, ohne zu fragen, wer es für welchen Hungerlohn hergestellt hat. Du darfst Lebensmittel anhäufen und wegwerfen. Heute hat man den Eindruck, als sei alles erlaubt und alles beliebig. Da trinken Jugendliche vorm Kaufland Wodka und Bier bis zur Bewusstlosigkeit und bringen sich damit in Lebensgefahr. Andere beschmieren Gebäude, habt ihr ja selbst erlebt. Mauern unter Führung, weil es ihnen Spaß macht. Stimmt schon, man muss sich nicht immer von anderen gängeln lassen. Auch nicht von den ungeschriebenen Gesetzen, das war schon immer so. Man darf seine eigene Freiheit nutzen. Und Kirche darf nicht den von Generation zu Generation vererbten Eindruck machen, als sei sie gegen alles, was Spaß macht. Und doch muss es Grenzen der Freiheit geben. Wahrscheinlich ärgern wir uns alle über andere, die sich herausnehmen, was wir als unmöglich empfinden, wenn sie zum Beispiel auf der Autobahn das Fenster runterkurbeln und ihren Abfall rausschmeißen. Wenn ihr Hund vor meine Tür macht und sie es nicht wegräumen. Wenn Wohlhabende ihr Geld ins Ausland bringen, um bei uns keine Steuern zahlen zu müssen. Ja, aber was helfen da kleinliche Vorschriften? Mich ärgern sie oft. Man darf alles, aber nicht 20 Meter auf dem Fahrrad auf einem leeren Gehsteig fahren. Ich tat zwar kein Radweg da war. Oder ein Formular bei der Behörde 14 Tage zu spät abgegeben? Bußgeld. Es ist schon ein schwieriges Kapitel mit dem Dürfen und Nicht-Dürfen. Da ist schon gut, wenn man ein funktionierendes Gewissen hat. Kinder lieben vor allem die Freiheit. Aber natürlich müssen Eltern und Lehrerinnen ihre Kinder mit Geboten und Verboten erziehen, auch um sie vor Schaden zu bewahren. Haben wir erst kürzlich erlebt. Wir waren mit unseren zwei ältesten Enkeln im Legoland und da gab es so verschiedene Aktionen. Die durfte man erst ab 1,30 Meter. Musste man sich dran halten. Aber es gab auch Aktionen, die durfte man nur bis 1,30 Meter. Für die Kinder unverständlich. Das darf ich, das darf ich nicht. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Zum Glück war da immer bildlich dargestellt mit Farbe. Wer den grünen Bereich hatte, der durfte. Und wer den roten Bereich hatte, durfte halt nicht. Gut sichtbar, Ver- und Gebote. Ja, so kann man es den Kindern erleichtern und kann ihnen erklären, wie es geht. Man muss es halt begründen. Nicht den Eindruck erwecken, dass man sie herumkommandiert. Sonst wird später in der Pubertät der Gehorsam aufgekündigt und der Aufstand geprobt. Im heutigen Evangelium ist es speziell um das dritte Gebot gegangen. Du sollst den Feiertag heiligen. Aber was ist daraus geworden? Die Entwicklung führt zu der bissigen Bemerkung, die Katholiken gehen am Sonntag in die Messe, die Evangelikalen in die Kirche und du? Aber auch da geht es nicht so sehr um die Frage, ob jemand, der die ganze Woche auf Arbeit sein muss, am Sonntag seine Wäsche waschen darf oder ausschlafen kann, wie du nach der Nachtschicht, sondern um die Frage, ob der Gottesdienst für unser Leben wichtig ist oder ob er eine eigentlich nicht nötige Zugabe wäre. Man darf sich da auch nichts vormachen. Das große gemeinsame Familienfrühstück nach dem Ausschlafen am Sonntag ist für die heranwachsenden Kinder nicht unbedingt ein Highlight. Sie schlafen gerne länger. Aber ist es Ihnen und uns wichtig, in den Gottesdienst zu gehen? Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, unser Leben mit gutem Gewissen zu gestalten. Ein paar Fragen können dabei hilfreich sein. Zum Beispiel, habe ich nicht nur Lust zu etwas und auch nicht nur das Recht dazu, sondern ist es auch gut zur Ehre Gottes, was ich da will? Und ich sollte fragen, was kommt dabei heraus? Natürlich muss der Mensch forschen, experimentieren, Experimente machen und Neues ausprobieren. Aber wenn dabei die Bienen aussterben, hat man nicht genug auf die Folgen für die nächste Generation geachtet. Zur freiheitlichen Gestaltung gehört auch zu lernen, sich selbst zu beschränken, sich Regeln selbst zu geben. Was tut mir gut? Was tut anderen gut? Was tut denen nach mir gut? Manchmal steht man mit seiner Meinung ganz alleine da. Da braucht man viel Mut, seine Ansicht und Meinung zu sagen. Und da muss man auch fragen, ob es sich lohnt. Es könnte ja sein, dass man zwar Recht hat, aber andere verletzt, die es nicht verstehen können. Aber wenn es notwendig ist, muss man riskieren, sich unbeliebt zu machen. Zum Beispiel, man macht nicht mit beim Mobbing gegen einen unliebsamen Kollegen. Oder man kauft nicht jedes Schnäppchen, nur weil es billig ist und man vergessen hat, wie viele Menschen dafür ausgebeutet werden. Der Mut, eine Überzeugung durchzuhalten, kostet bei uns nicht mehr das Leben und die Freiheit, wie es etwa in Nazi-Deutschland war. Aber vielleicht kostet es uns die Sympathie der anderen. Weil in unserem Volk der christliche Glaube immer mehr ins Abseits gerät, wäre es gut, wenn Christen auch öffentlich sagen würden, dies ist meine christliche Überzeugung. Ich denke so, weil ich meine, dass es so am besten vor Gott verantwortet werden kann. Wir Christen brauchen uns auch nichts zu verstecken. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Weil Jesus für mich gestorben ist, darf ich schon hier und heute als Gotteskind leben. Amen.